Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich habe uns ein Thema mitgebracht, das mich zurzeit beschäftigt. Die Zukunft der Mission. Mission im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das für uns bei Coworkers? Welche Bedeutung hat das für uns als Gemeinde? Welche Bedeutung hat das für uns in Deutschland? Und dazu habe ich uns zwei Punkte mitgebracht. Der erste, der lautet, der Missionsauftrag hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir haben einen Kollegen, der heißt auch Tobias und der gehört mit zu den Lebensmittelrettern. Von denen habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sich dann so auf den Weg machen und abends so nach Ladenschluss noch das ein oder andere Lebensmittel retten. Und wir profitieren bei Coworkers davon, weil dann schreibt er manchmal in die WhatsApp-Gruppe rein, morgen gibt's Brot und Brötchen oder ich bringe Joghurt mit oder wie diese Woche, es gibt Käse. Und dann können wir uns da reich bedienen oder es gibt gleich sogar das Vesper schon für die Mittagspause, die er dann uns da so zuliefert. Manches ist gerade so an der Mindesthaltbarkeitsdatum, anderes ist schon knapp drüber, aber man kann ja testen, ob es noch funktioniert. Und wir als Missionswerk in Deutschland, wir sind manchmal mit dieser Frage konfrontiert. Ist unser Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? Woher kommt diese Frage? Dazu ein paar kurze Punkte. Zum einen, wir leben in unserem Land einen deutlichen Bevölkerungsrückgang, während in der Mehrheitswelt, im globalen Süden, die Bevölkerung kontinuierlich wächst, ist es bei uns in Deutschland so, dass eine Frau heute bei einer Geburtenrate von ca. 1,35 Kindern. Ich habe noch eine andere Zahl gerade nebenher angeguckt. 1,35 Kindern ist, also deutlich weniger als das, was Menschen sterben. Also es sterben mehr Menschen, als dass Menschen geboren werden. Deshalb mein Sprachversprecher gerade, man geht davon aus, dass 2084 der Höchststand von Menschen weltweit bei 10,3 Milliarden erreicht werden wird. Aber wie gesagt, vor allem in der Mehrheitswelt, deutlicher Rückgang hier in Deutschland. Und das macht auch keinen Halt eben hier bei uns in unseren Gemeinden, auch da werden wir das in irgendeiner Weise spüren. Dann haben wir die Kirchenaustritte, die verzeichnen Höchststände. Wir lesen das immer wieder in den Medien. Die Säkularisierung nimmt immer mehr zu. Und dann ist schon ein Trend, den wir beobachten, ist dieser Trend zur Nationalisierung. Es geht immer mehr in die Richtung, wir müssen jetzt erstmal nach uns hier in Deutschland schauen. Das ist nicht nur in den USA so, sondern das merken wir auch in unserem Land. Und das merkt man zum Teil auch in den Gemeinden, wo es darum geht, jetzt müssen wir erstmal nach unseren Finanzen schauen oder jetzt müssen wir erstmal nach unseren Mitarbeitern schauen. Und wir nehmen schon ein bisschen wahr, das Interesse an Mission scheint nachzulassen. Der Volker Gäckle, der hat mit der Liebenzeller Mission ein Buch rausgebracht, Mission im 21. Jahrhundert. Und da bringt er das wie folgt auf den Punkt. Die innere Auszehrung der europäischen Christenheit durch den anhaltenden Mitglieder- und Ressourcenverlust verbunden mit dem äußeren Bedeutungsverlust in den westlichen Gesellschaften, führt auch zu einer zunehmenden Ermüdung im Blick auf das weltmissionarische Engagement. Der Fokus richtet sich im Wesentlichen westlichen Kirchen immer öfter auf die eigenen Existenzsicherung und die wegbrechenden Ressourcen an Finanzen und pastoralem Personal. Selbst in evangelikalen und pentekostal-charismatischen Gemeinden und Kirchen des Westens steht Weltmission oft nicht mehr an der Spitze der Agenda der Spenden. Die Frage lautet also, was bedeutet das für Mission? Und haben wir als Missionswerke tatsächlich unser Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten? Klar, ich komme von Coworkers, was kann ich sagen? Nein, natürlich nicht. Natürlich haben wir es nicht überschritten. Und um es ganz ehrlich und persönlich zu sagen, ich ärgere mich auch manchmal, wenn ich so ein bisschen in unserem Land unterwegs bin und dann so eine Verzagtheit spüre, so eine Müdigkeit spüre. so eine Mutlosigkeit verspüre. Passiert in Deutschland überhaupt noch was? Geht überhaupt noch was voran? Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Das nehme ich bei euch in München natürlich nicht wahr. Ihr seid für mich so ein Positivbeispiel, so ein Boost, so ein Ermutigungsboost. Deshalb freue ich mich auch immer, bei euch zu sein. Aber so die Tendenz in unserem Land, hat man schon so ein bisschen den Eindruck, es findet so ein bisschen ein Abgesang statt. Und ich wünsche mir, dass viele Gemeinden in Deutschland so wären, wie ihr das hier seid. So engagiert, so international aufgestellt, so einen weiten Blick auch weit über euch und eure Gemeinde hinaus. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen gerade jetzt an die souveräne Kraft Gottes glauben, dass wir ins Gebet getrieben werden, dass wir den Auftrag der Sendung ernst nehmen und dass wir auch das sehen, was gut läuft. Ich möchte euch ein positives Beispiel erzählen. Ich darf bei uns immer die Jugendmissionskonferenz organisieren, die immer Anfang Januar in Stuttgart stattfindet, auf der Messe, eine große Konferenz. Wir haben so im Schnitt um die 5000 Besucher. Und dieses Jahr, Anfang Januar, ich bin da immer mit Zittern und Zagen, fahre ich da morgens hin. Meine Frau, die grinst immer schon ein bisschen, wenn wieder der Satz kommt: Kommt überhaupt jemand? Und dann waren dieses Jahr fast 6000 junge Menschen da. So viel wie noch nie. Und es waren 38%, wir haben eine Umfrage gemacht, die waren zum ersten Mal da. Im Alter von 15 bis 25 Jahre. Ich habe immer noch Gänsehaut. Und 40% der Besucher haben sich 3 Bibelarbeiten an diesem Tag angehört. Das sind 3x75 Minuten. Und eine Bibelarbeit, also die Einheit geht 75 Minuten, die Bibelarbeit geht 40 Minuten. Und wir haben gefragt, die jungen Leute, von denen es ja heißt, die Aufmerksamkeitsspanne beträgt 8 Sekunden. Wir haben gefragt, wie geht es euch mit der Länge der Bibelarbeiten? Und 97% haben gesagt, die Länge ist genau richtig. Ich spüre, dass da was passiert unter unseren jungen Leuten. Da ist wieder ein Hunger da. Und wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, da scheint was zu passieren in unserem Land. Es geht nicht nur rückwärts. Es gibt Hoffnung, weil Gott in seinem Heiligen, in der Wirkung seines Heiligen Geistes größere Dinge tun kann, als wir als Menschen für möglich halten. Also ist unser Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? Nein, denn es gibt immer noch Milliarden von Menschen in dieser Welt, die den Retter von Jesus brauchen. Und ich möchte uns nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, ein paar Gedanken zum Missionsverständnis. Und zwar hat auf der Weltmissionskonferenz in Willingen 1952 der Stuttgarter Prälat Hartenstein den Begriff der Missiodei formuliert. Und er drückt aus, Mission ist demnach nicht in erster Linie eine Aktivität der Kirche. Sie ist vielmehr verankert im Wesen des dreieinen Gottes, der selbst Ausgangspunkt und Herr der Mission ist. Also Missiodei bedeutet, Gott selbst ist der Handelnde. Gott liebt die Welt und er rettet. Und wir sind eingeladen, an dieser Mission teilzunehmen. Also auf den Punkt gebracht, unser Auftrag zur Weltmission hört erst dann auf, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin haben wir auch von Deutschland aus genau diesem Auftrag zu folgen. Und dazu möchte ich uns nochmal erinnern, Gott sendet zuerst sich selbst. Johannes 3, 17, bewusst umgedreht, und dann Vers 16, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist so eine zentrale Bibelstelle, ihr Lieben. Aber die brauchen wir immer wieder in Erinnerung gerufen. Gerade in einer Zeit, in der uns ständig zugerufen wird und von der Gesellschaft, von außen wir beeinflusst werden mit dem Motto, mach dich selbst zur Nummer eins. Sei erfolgreich, sei unabhängig, sei besser als der andere. Und die Gesellschaft, die sagt uns, dein Wert hängt davon ab, was du leistest, wie du aussiehst und bei den jungen Leuten, wie viele Likes du hast. Und wir leben in einem System, das uns so sehr beschäftigt, dass wir gar nicht mehr zu der Frage überhaupt kommen, wofür lebe ich eigentlich? Und Jesus, der sagt uns genau das Gegenteil. Der sagt nicht, beweis dich. Nein, der sagt, du bist geliebt. Ich bin wegen dir in diese Welt gekommen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um dir inneren Wert zu geben. Und er sagt nicht, es geht nicht um deine Performance, es geht nicht um deine Story, es geht nicht um deine Likes, deine Jobs, sondern einfach, weil Gott dich kennt und dich liebt. Und deshalb ist er in die Welt gekommen. Ohne ihn haben wir nichts. Mit ihm haben wir alles. Jesus starb, damit wir Leben haben. Und das dürfen und müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ihr Lieben. Seine Rettung. Und es ist nichts Abgedroschenes, es ist was ganz Alltägliches. Ich habe über Pfingsten ein Buch gelesen, das lautet Mit der Bibel beten. Und manchmal spreche ich mit Menschen und die sagen, Mensch, ich versuche zu beten und ich schweife immer ab mit meinen Gedanken. Ich bin immer irgendwo anders. Und ich habe das jetzt mal eingeübt, mit den Psalmen zu beten. Nur jeden Tag einen Psalm vorzunehmen. Und an dem Tag, am Dienstag, als ich an der Predigtvorbereitung war, da hatte ich am Vormittag Psalm 16 gebetet, denn es war der 16. des Monats. Und da steht, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Und dann kommt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Und dann durfte ich beten, danke Jesus für deine Liebe. Danke, dass ich gerettet bin. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass ich mich bei dir bergen darf. Danke, dass du mich liebst. Und wenn es euch schwerfällt mit Beten, dann ist es ein Geheimtipp. Betet mit den Psalmen und übertragt, nehmt mit, was für euch gerade bewegt, was euch beschäftigt, was ihr aufgrund dieses Psalmes eben auch an Jesus weitergeben dürft. Gott sendet sich selbst und dann erst sendet er uns. Wir finden im Johannesevangelium etwa 50 Verweise auf diese Sendung. Und einer der bekanntesten Stelle ist hier aus Johannes 20. Friede sei mit euch, sagte Jesus nochmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Also die Frage ist nicht, ob wir gesandt sind, sondern die Frage heißt, wie sieht Sendung für uns im 21. Jahrhundert aus? Und welche Rolle nehmen wir darin ein? Und das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Und dieser Frage kann sich auch keiner entziehen. Und deshalb möchte ich euch heute wieder neu persönlich herausfordern. Wo ist dein Platz in dieser Mission? Beten? Das kann jeder von uns. Und für die Mission beten? Das ist ein Riesensegen. Das ist die Grundlage der Mission. Denn das Geben. Vielen Dank, dass ihr so aktiv dabei seid. Aber ich will auch bewusst aufrufen zum Gehen. Sich auf den Weg machen, sich senden zu lassen. Es sind hier so viele Gaben und Fähigkeiten in diesem Raum vertreten. Ich bin kürzlich Gerstenfeld war es, vorbeigelaufen. Und das war schon gelb, deshalb ist mir das aufgefallen. Das hat schon so gelb geschimmert. Ich dachte, boah, ist das früh dran, dieses Feld. Aber ich musste sofort an die Bibelstelle denken, wo Jesus das gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte um Mitarbeiter für die Ernte. Und wir spüren das, dass wir dieses Gebet brauchen, in unseren Gemeinden, aber eben auch in der Mission. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das mich völlig gecatcht hat. Ihr habt es vielleicht auch wahrgenommen, es ging durch die Medien. Der Felix Nemscher, wie er nach dem Fußballspiel, wie sie eben da den Kreis gebildet haben, wie sie gebetet haben. Ja, und das ging durch unsere Presse hoch und runter. Zum einen, ja, schon in seinem Jubel macht er ja eigentlich ein Zeugnis. Er gibt schon ein Zeugnis in seinem Jubel, über die Handzeichen, die er gibt. Und dann eben dieser Gebetskreis, der da stattgefunden hat. Und es wurde auf der einen Seite, man kann es ahnen, zerrissen in unserer Presse. Auf der anderen Seite habe ich auch positive Pressemeldungen gelesen, wie diejenige, die hier an der Wand ist, von einem Weltredakteur. Und er das als total positiv herausgearbeitet hat. Und er dann sagte, interessanterweise ist es aber so, dass an diesem Kreis, die da gebetet haben, es zwei deutsche Nationalspieler sind, die da mitbeten, die Migrationshintergrund haben. Das fordert uns heraus. ist eine gute Frage. Ich habe vor kurzem mit jemand hier, der hier aus München kommt, gesprochen. Er ist Manager bei Bosch, sehr erfolgreich. Und da ist jemand, der so klar Profil zeigt, das hat mich zutiefst beeindruckt, wie der einfach zu seinem Glauben steht. Und ich habe bei dem Nemtscha gemerkt und eben auch bei diesem Manager aus München, der so klar sein Zeugnis gibt, wir brauchen solche Vorbilder. Weil manchmal habe ich so ein Gefühl, wie wenn wir unter so einer Glocke hängen. Wie wenn uns so die Gesellschaft in so eine Glocke hineinführt, so sag bloß nicht zu viel, trau dich nur nicht so weit raus. Und dann helfen uns solche Leute, die den Mut haben, hinzustehen, um uns selbst daran ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, hey, ich bin auch gesandt. Da, wo ich stehe. An dem Ort, an dem ich bin. Und ich war letzte Woche in Berlin für 2 Tage bei diesem internationalen Gebetsfrühstück, das vom Bundestag veranstaltet wird. Und ich war da jetzt schon öfters dabei und ich habe dieses Jahr tatsächlich so den Eindruck gehabt, es gibt wieder mehr Rückenwind für Christen. Also es war ein persönliches, subjektives Gefühl, aber so aus Gesprächen, von dem, was ich mitgenommen habe, es kommt wieder mehr Rückenwind. Lasst uns Rückenwind haben, weil Jesus uns diesen Rückenwind verleiht in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und das ist mein nächster Punkt. Jesus sendet den Heiligen Geist. Die bekannte Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ich glaube an diese Wirkung des Heiligen Geistes. Denn ohne diese Wirkung wäre keiner von uns heute hier. Wenn es ja nicht irgendwann mal einen Impuls gegeben hätte in unserem Leben. Und die Frage ist, wie können wir bei allen Veränderungen, die wir gerade erleben, wie können wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er uns leitet, dass er durch uns gestaltet und dass wir durch ihn Neues entdecken. Und vielleicht ist es das Gebet, was du heute mitnimmst aus diesem Gottesdienst. Und vielleicht ist es das Einzige, was du mitnimmst. Aber dann reicht mir das schon völlig aus. Weil ich glaube, in diesem Gebet steckt viel drin. Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Danke, dass ich nicht als Einzelkämpfer durch dieses Leben gehen muss, sondern dass du mich durch deinen Geist leitest. Bitte wirke du heute durch deinen Geist, durch mich. Öffne meine Augen, öffne mein Herz, öffne meinen Mund. Gebrauche mich. Und ich bin überzeugt, Gott wird dieses Gebet ernst nehmen. Und Gott kann jeden von uns gebrauchen. Und dann möchte ich noch ergänzen, dieses in Jesus bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Letztes Jahr hatten wir in Stuttgart die Möglichkeit, das Paul und Gretel Musical aufzuführen, die Lebensgeschichte von dem Paul Schneider. Ich habe davon erzählt, dass das uns bevorsteht. Da war ich die Woche vorher hier bei euch. Und ich habe zu unseren Mitarbeitern gesagt, hey Leute, klar ist es wichtig, dass die Porsche Arena irgendwie 2-mal gut besucht ist. Aber noch viel wichtiger ist, dass geistlich was passiert. Lasst uns dafür beten. Und ich habe in 20 Jahren keine Veranstaltung erlebt, aufgrund der wir hinterher so viel positive Resonanz bekommen haben, dass Menschen angesprochen waren. Dass im Schwarzwald ich irgendwo einen Gottesdienst mache und eine Frau hinterher auf mich zukommt und sagt, wir waren auch da. Und mein Mann, der geht sonst nicht in die Kirche oder in den Gottesdienst, aber war beim Musical, es hat ihn so berührt. Meine Grundschullehrerin war da, aus meinem Heimatdorf. Und die ging nachher zu meiner Mutter und sagte, Mensch, es hat mich so gepackt. Und wie wir erlebt haben, dass Gott geistlich wirkt. Und mir ist es so wichtig, darum zu bitten, den Herrn der Ernte, um eine reiche Frucht zu bitten. Weil die Frucht können wir nicht selbst produzieren. Müssen wir Gott sei Dank auch gar nicht. Aber in unserer Verfügbarkeit, dass er es gebrauchen kann. Ich glaube, in einer immer krisenhafteren Welt, in der wir uns befinden, in einer sich so schnell verändernden Welt müssen wir als Christen uns immer wieder und immer mehr in diesen Herrschaftsbereich Gottes bewegen. Und wir können gar nicht ohne ihn. Und deshalb glaube ich an die Kraft des Gebets. Wer von euch glaubt an die Kraft des Gebets? Ich glaube, dass durch Gebet so viel möglich ist. Ich habe einen kleinen Lehrauftrag an den Bibelstudienkolleg in der Nähe von Stuttgart. Und dieser Lehrauftrag ist das Thema Gebet. Ganz kleiner Lehrauftrag. Und das ist das Beste, was mir passieren konnte. Weil das hält mich so im Gebet. Weil ich jedes Jahr vor meinen Studenten stehe und von denen fordere, 15 Tage, jeden Tag 15 Minuten zu beten. Um ihnen die Freude am Gebet nicht um einen Haken zu setzen, um die Freude zu vermitteln. Und ich sage ihnen, wenn ihr am Tag 14 es einmal nicht schafft, dann dürft ihr wieder von vorne anfangen. Und wenn ich selber aber nicht ein Mann des Gebets bin, wie soll ich das meinen Studis vermitteln? Und es hat mich jetzt gefreut, Anfang Januar hatte ich 20 Jahre Coworkers und meine Leitungskollegin Desiree, die hat eine kleine Ansprache gehalten und die sagte, Tobias, ich habe den Eindruck, es war dir nicht immer so wichtig, das Thema Gebet, aber das ist dir immer wichtiger geworden über die Jahre und du hast es bei uns, bei Coworkers regelmäßig platziert. Und dann haben wir einen neuen Kollegen bekommen, der Johannes, Siegfried, du kennst ihn auch, der wurde gefragt, wie gefällt es dir denn bei Coworkers? Und er sagte, bei Coworkers wird viel gebetet. Und das ist unsere Mittagsandacht, die wir halten, jeden Tag eine halbe Stunde, wo wir zusammenkommen zum Gebet. Und ich glaube wirklich, es ist ein bisschen flapsig ausgedrückt, das hält den Laden beieinander, dass wir die geistliche Mitte haben. In einer immer krisenhafteren Welt, in einer sich so schnell verändernden Welt, habe ich den Eindruck, wir müssen uns immer näher zu diesem Zentrum, zu Jesus bewegen. Und dann schüttelt es um uns herum, uns stürmt und windet, aber wir sind im Kern fest, als Individuen, aber eben auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Also ist es Mindesthaltbarkeit abgelaufen? Nein, es gibt Milliarden von Menschen, die brauchen noch diesen Retter Jesus. Und jetzt noch zum zweiten Punkt, der ist kürzer. Eine veränderte Weltchristenheit erfordert eine Überprüfung unserer Rolle. Und ich glaube, das ist angebracht, dass wir uns in Deutschland damit beschäftigen, was ist unsere Rolle heute im 21. Jahrhundert in der Weltmission. Wir lesen im 1. Korintherbrief, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Wenn wir uns diesen Paulus-Abschnitt anschauen, dann tut sich die Frage aus, wer ist denn Gottes Ackerfeld und wer ist Gottes Bauwerk? Und wenn ich an meine Vorgänger denke, die 1980 Coworkers gegründet haben, dann war das ganz klar. Wir hier im christlichen Deutschland haben den Auftrag, den Rest der Welt sozusagen mit dem Evangelium zu erreichen. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann ist die Realität eine völlig andere. Deutschland, Europa ist immer mehr entchristianisiert. Und wir wissen heute schon, die Musik des Christentums spielt sich in der Mehrheitswelt ab. Man spricht von polyzentrischer Weltchristenheit. Im globalen Süden befinden sich verschiedenste Stellen der Christenheit. Ich meine, ich habe diese Folie hier schon mal gezeigt im Gottesdienst. Ich wiederhole sie aber gerne nochmal. Wenn wir schauen hier, 19. Jahrhundert, über 80% der Christen lebten in Europa und Nordamerika. Heute im Jahr 2020, hier auf der Grafik 2025, spielt die Musik in Afrika, in Lateinamerika und in Asien. Da ist die Mehrheit der Christenheit. Und prognostisch gesehen bis 2050 wird der prozentuale Anteil der Christen immer mehr steigen. Das hängt auch, wie vorher schon gesagt, mit Bevölkerungswachstum natürlich zu tun. Wenn es dort immer mehr werden, dann ist auch davon auszugehen, dass prozentual mehr Christen sein werden. Aber was wir erleben ist, dass sich eben dieser Schwerpunkt verändert, in dem wir uns befinden, von dem, was mal war und wie es heute ist. Von dem, wie man früher Mission gedacht hat und dem, wie wir es zukünftig denken müssen. Ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht. Die Christenheit heute ist ethnologisch, kulturell und sprachlich gesehen so vielfältig wie noch nie in der Geschichte. Wir leben im Zeitalter der Weltchristenheit. Diese epochale Veränderung ist geradezu ein Paradigmenwechsel für die Kirchen der westlichen Welt. Die Kirchen des Westens müssen sich als Teil der Weltchristenheit neu verstehen lernen und vor diesem Hintergrund auch ihren Beitrag zur weltweiten christlichen Kirche neu bedenken. Für uns als Coworkers heißt es ganz stark eigentlich das, was unser Name Coworkers ausdrückt. Dass wir mit Geschwistern vor Ort zusammenarbeiten. Dass wir mit Augenhöhe mit ihnen unterwegs sind. Dass wir sie in ihrem Auftrag vor Ort unterstützen. Wir senden niemanden ins Ausland oder unterstützen kein Projekt, wo wir hingehen und sagen, hallo, hier sind wir und wir machen es jetzt. Sondern die Frage ist immer, was macht ihr vor Ort? Was bewegt, beschäftigt, fordert euch gerade heraus? Und wie können wir unseren Anteil daran haben? Ob finanziell oder durch einen Experten, der als Fachkraft dahin kommt, oder durch einen jungen Menschen, der sich mit seinen Gaben engagiert. Wir arbeiten sogar immer unter einheimischer Leitung. Da kommt vielleicht der deutsche Experte, der viel mehr Know-how hat, aber er arbeitet unter der einheimischen Leitung. Und ich glaube, die Zukunft unseres Auftrages hier von Deutschland ist vielmehr dieses, wir helfen einander. Wir lernen voneinander. Wir ergänzen uns mit unseren Gaben. Und wir haben das gemeinsame Ziel, Jesus zu ehren. Wir haben eine ganz wunderbare Partnerschaft schon seit vielen Jahren mit einem Netzwerk in Lateinamerika, nennt sich Comibam. Und wir können seit vielen Jahren dieses Netzwerk unterstützen. Und die hatten im Jahr 2025 34.000 Missionare. 34.000 Missionare hatten die letztes Jahr ausgesandt. Man sagt, Lateinamerika ist von einem empfangenden Kontinent zu einem sendenden Kontinent geworden. Oder wir erleben unter den Indigenen eine dritte Missionswelle. Zuerst kamen die aus dem Westen zu den Indigenen. Dann waren es die Latinos, die zu den Indigenen gingen. Und jetzt sind es die Indigenen, die zu den Indigenen gehen. Das ist faszinierend, wenn man hört, wie die von einem Dorf zu dem anderen gehen. Hier habe ich euch ein Projekt mitgebracht. Das ist das Centro Canao in Brasilien und da ist der Pastor Mario. Und die bilden Indigene aus, indigene Missionare, der hat zurzeit 48 Missionare, die der aussendet, die von einem Volksstamm kommen, als Missionare ausgebildet werden und dann wieder zurückgehen in die Dörfer. Oder wir haben gerade, das ist auf der nächsten Folie, ein ganz spannende Partnerschaft in Kenia. Mit der Christian Mission Center heißt es. Und die Leiter dieses Zentrums, das ist Paul und Caroline, die haben in Deutschland studiert, sind jetzt zurück in Kenia. Und die bilden Missionare aus in Kenia, die nach Deutschland kommen, um in Deutschland zu arbeiten. Und die ersten sind jetzt angekommen. Die DMG in Sinsheim ist die empfangende Organisation und hilft ihnen hier anzukommen. Das sind junge Leute, die herkommen, um eine Berufsausbildung zu machen oder die schon längst eine Ausbildung haben, um hier in ihrem Beruf zu arbeiten, um eben auch Visa zu erhalten. Aber die haben den klaren Auftrag, missionarisch tätig zu sein hier in Deutschland. Also wir erleben eine Veränderung von wir senden nur, so auch wir werden empfangend. Und mittendrin befinden wir uns als deutsche Christen. Im Senden, aber eben auch im Empfangen. Im immer wieder neu über unsere Rolle nachdenken und unseren Auftrag. Und ich schließe mit der Bibelstelle, die hier kommt, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? In allen Veränderungen, in denen wir uns befinden, der Grund, der Fels, auf dem wir stehen, Ob als Missionswerk oder als Gemeinde oder als Christen hier in Deutschland. Er verändert sich nicht. Und der Auftrag, er bleibt der gleiche, bis Jesus wiederkommt. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir das erleben dürfen, diesen weltweiten Aufbruch, den du schenkst. Dass wir eine Mehrheitswelt sehen, wo wir erleben über die letzten Jahrzehnte, wie die Zahlen der Christen nach oben gehen, wie die Arbeit der Mission Frucht trägt. Und gleichzeitig merken wir auch, wie wir herausgefordert sind in einer sich verändernden Lage hier in Deutschland, auch in unseren Gemeinden. Und doch bist und bleibst du der Herr der Ernte und der Herr, der uns sendet. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu diesen Zuspruch und diesen Auftrag gibst und dass wir miteinander und gemeinsam erleben dürfen, wie du uns gebrauchst zum Segen und zur Frucht. Amen.